Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
In einer ländlichen Gegend von Michigan lebte ein junges Mädchen. Ihre Eltern sind sehr konservativ und reagieren oft übertrieben auf alles Neumodische. So lehnten sie zum Beispiel den Nasenring ab, den das Mädchen trägt. Sie sind gegen die Musik, die sie hört, und beschweren sich über ihre kurzen Röcke. Sie bekommt Hausarrest und ist so wütend, dass sie nach einem Streit mit ihren Eltern sogar schreit: "Ich hasse euch." Noch in derselben Nacht führt sie einen Plan aus, den sie im Geiste schon zahllose Male durchgespielt hat. Sie läuft von zu Hause weg. Sie war in ihrem ganzen Leben bisher nur ein einziges Mal in Detroit gewesen, und zwar bei einem Ausflug zu einem Baseballspiel mit der Jugendgruppe der Gemeinde. Da die örtlichen Zeitungen über die Bandenkriminalität, die Drogensucht und die Gewalttätigkeiten in der Innenstadt von Detroit berichten, denkt sie sich, dass das wahrscheinlich der letzte Ort ist, wo ihre Eltern sie suchen würden. Am zweiten Tag trifft sie dort einen Mann, der den größten Wagen fährt, den sie je gesehen hat. Er lädt sie zu einer Spazierfahrt und zum Mittagessen ein, und er besorgt ihr eine Bleibe. Er gibt ihr ein paar Tabletten, nach denen sie sich viel besser fühlt als vorher. Es geht ihr rundum gut. Und damit steht für sie fest, es waren ihre Eltern, die sie die ganze Zeit von allem, was Spaß macht, abhalten wollten. Sie führt ein paar Monate ein gutes Leben. Der Mann mit dem großen Wagen, den sie Boss nennt, bringt ihr einiges bei, was Männern gefällt. Weil sie minderjährig ist, zahlen Männer einen Aufpreis für sie. Sie wohnt in einem Penthouse und nutzt den Zimmerservice, wann immer sie möchte. Gelegentlich denkt sie an ihre Eltern und ihr Zuhause, aber das Leben dort kommt ihr so langweilig und provinziell vor, dass sie gar nicht mehr sich vorstellen kann, wie sie es dort jemals ausgehalten hat. Einmal fährt ihr der Schreck in die Glieder, als sie auf der Rückseite einer Milchpackung ihr Bild entdeckt mit der Überschrift: "Haben Sie dieses Kind gesehen?" Aber jetzt hat sie blondes Haar, und mit all dem Make-up und dem Bodypiercing-Schmuck würde sie niemand mehr für ein Kind halten. Außerdem sind die meisten ihrer Freunde auch Ausreißer, und keiner würde sie verraten. Nach einem Jahr machen sich die ersten Anzeichen einer Krankheit bemerkbar. Und sie ist ganz erstaunt, wie schnell der Boss seine Meinung ändert. "Ich kann mich dir nicht mehr leisten, dass du nur so rumhängst", mault er. Und ehe sie sich es versieht, sitzt sie ohne einen Pfennig wieder auf der Straße. Zuerst kann sie noch ein paar Freier auftreiben, aber sie zahlen nicht viel und das Geld ist schnell weg. Als der Winter naht, schläft sie auf dem warmen Gitterrosten von großen Kaufhäusern. Schlafen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das Mädchen kann in der Innenstadt von Detroit sich nicht leisten zu schlafen, sondern muss nachts die Augen offen halten. Es bilden sich dunkle Ringe unter ihren Augen und ihr Husten wird immer schlimmer. Eines Nachts, als sie wach liegt und auf Schritte horcht, lässt sie ihr Leben Revue passieren. Sie fühlt sich nicht mehr als die Frau, die das Leben meistert. Sie fühlt sich wie ein kleines Mädchen, das in einer kalten und schrecklichen Stadt ganz alleine ist. Sie beginnt zu wimmern. Ihre Taschen sind leer und sie hat Hunger. Außerdem braucht sie dringend Drogen. Zitternd vor Kälte unter den Zeitungen, die sie über sich ausgebreitet hat, sieht sie ihre Beine an sich. Ein Bild taucht in ihrer Erinnerung auf. Es ist ein wunderschöner Maitag in Traverse City, wo sie aufgewachsen ist. Kirschbäume blühen auf einer Wiese und sie tollt mit ihrem Hund auf der Suche nach einem Tennisball über die grüne Wiese. Ein Stich geht durch ihr Herz. "Warum bin ich nur von zu Hause weggegangen?", fragt sie sich. "Mein Hund daheim bekommt besseres Futter als ich jetzt." Sie schluchzt, aber ihr wird klar, dass sie nur noch einen Wunsch hat. Sie möchte nach Hause. Sofort macht sie drei Anrufe Doch sie bekommt dreimal nur den Telefonbeantworter. Die ersten beiden Male hängt sie wieder ein, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Aber beim dritten Mal sagt sie: Vati, Mama, ich bin es. Ich würde am liebsten heimkommen. Ich nehme den Bus zu euch und bin morgen gegen Mitternacht da. Wenn ihr nicht da seid, bleibe ich im Bus, bis ich in Kanada ankomme. Von Detroit nach Traverse City dauert die Busfahrt 7 Stunden. In dieser Zeit hat sie genügend Zeit zum Nachdenken und bekommt Zweifel. Was, wenn ihre Eltern verreist waren und sie die Nachricht gar nicht gehört hatten? Hätte sie nicht noch einen Tag warten sollen, bis sie persönlich mit ihnen sprechen konnte? Und selbst wenn sie zu Hause wären, hatten sie sie wahrscheinlich schon seit langem abgeschrieben. Sie hätte ihnen einfach ein bisschen Zeit lassen sollen, um den Schock zu verkraften. Ihre Gedanken sind ein einziges Hin und Her zwischen diesen Sorgen und der kleinen Rede, die sie sich für ihren Vater ausgedacht hatte. Vati, es tut mir leid. Ich weiß, ich hatte Unrecht. Es ist nicht dein Fehler. Ich bin an allem schuld. Kannst du mir verzeihen? Immer wieder sagt sie diese Worte vor sich hin und immer wieder schnürt es ihr fast den Hals zu. Seit Jahren hat sie sich bei niemandem entschuldigt. Der Bus muss bereits mit Licht fahren. Kleine Schneeflocken fallen auf die Straße, so dass die Reifenspuren der Wagen deutliche Spuren auf der Fahrbahn hinterlassen. Sie hatte ganz vergessen, wie dunkel es hier draußen wird. Ein Reh huscht über die Straße, der Bus schlingert. Ab und zu taucht ein Straßenschild auf, noch wenige Meilen bis Traverse City. Als der Bus schließlich mit quietschenden Reifen in den Busbahnhof einfährt, meldet der Fahrer über das Mikrofon 15 Minuten Aufenthalt. 15 Minuten, in denen sich ihr Leben entscheidet. Sie überprüft ihr Aussehen in einem kleinen Spiegel, streicht das Haar glatt und wischt den Lippenstift ab. Sie schaut auf die Tabakflecken an den Fingerspitzen und fragt sich, ob sie ihren Eltern wohl auffallen werden, falls sie überhaupt da sind. Unsicher geht sie in den Busbahnhof. Aber in keiner von den 1000 Szenen, die sie sich in Gedanken ausgemalt hat, ist sie auf das vorbereitet, was sich ihrem Anblick bietet. Im Bahnhofsgebäude drängen sich zwischen den vielen Plastikstühlen ungefähr 40 Menschen. Ihre Brüder und Schwestern, ihre Eltern, ihre Großtanten und Onkels, Cousinen, ihre Großmutter und sogar ihre Urgroßmutter. Quer über die ganze Wand des Bahnhofs klebt ein riesiges Spruchband mit der Aufschrift »Willkommen daheim«. Ihr Vater löst sich aus der Gruppe. Mit heißen Tränen in den Augen will sie zu der auswendig gelernten Rede ansetzen. »Vati, es tut mir leid, ich weiß.« Sofort unterbricht er sie. »Still, mein Kind. Für Entschuldigungen haben wir keine Zeit. Du kommst sonst zu spät zur Party. Zu Hause wartet ein Festessen auf dich.«
So sieht Gnade aus, wie wir es in der Geschichte jetzt gerade gehört haben. Wie wir es vorhin gesungen haben. Bedingungslose Annahme, egal was vorher passiert ist. Wir befinden uns gerade in der dritten Woche, im dritten Sonntag von der vierwöchigen Predigtreihe über Gnade. Boah, ist der Titel. Die ungeheuerliche Mathematik der Gnade. Bei dem Lied Amazing Grace, das wir vorhin gesungen haben, das Lied ist eins der bekanntesten, weltbekanntesten christlichen Lieder überhaupt. Das Buch, von dem unsere Predigtreihe inspiriert ist, heißt im Original What's So Amazing About Grace? Also was ist so besonders, so unfassbar, so erstaunlich an der Gnade? Oder wenn man es mit unserem Flyer sagen will, Was ist so, boah? Wenn man das Wort Gnade hört, denkt man am Anfang erstmal an Vergebung. Hat er irgendwas ausgefressen und verdient eigentlich eine Strafe dafür und wird dann begnadigt. Aber viel wichtiger empfinde ich bei dem Wort auch, was so mitschwingt, dass es unverdient ist. Dass wir auch unverdient begnadigt werden, aber eben auch unverdient beschenkt. Mit dem ganzen Reichtum. Wir empfangen die Güte und die Liebe Gottes völlig unverdient. Und nicht nur Vergebung, es ist so viel mehr. Wenn man überlegt, was wir alles genießen können, wie schön es wir haben, unser Leben, unsere Gesundheit wenigstens weitgehend, unser Reichtum oder auch die ganz alltäglichen Sachen. Ein guter Freund, die Natur, die Schöpfung, auch wenn das Wetter mal nicht so passt, ein Kinderlachen. Die ganzen Dinge sind mir geschenkt, egal wie ich mich sonst verhalte oder egal wie ich die Dinge aufnehme, ob ich sie bemerke oder ob ich sie ignoriere. Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über den bösen und auch über den guten Menschen. Die gleiche Sonne geht über den Leuten auf. Also Gott beschenkt die Menschen, egal wie die Menschen sich verhalten. Völlig ohne Bedingungen. Bedingungslos. Das heißt, Gnade ist letzten Endes eigentlich ungerecht. Also ich bekomme nicht nach dem, was ich verdient habe, nach dem, ob ich gut oder böse bin, sondern ich bekomme einfach so, weil Gott mich liebt. Und das ist nach unseren Maßstäben eigentlich völlig ungerecht. Aber es ist ein göttliches Prinzip, dass Gott uns einfach liebt, nicht weil wir das tun, das wir tun, sondern ja, weil wir seine Geschöpfe, seine Kinder sind. Und das göttliche Prinzip, das können wir manchmal auch in abgeschwächter Form bei Menschen entdecken. Wie jetzt hier in der Geschichte, die wir gehört haben, die aber dann doch nur, wenn man sie jetzt mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn vergleicht, das Jesus erzählt, das die Liebe Gottes ausdrückt, doch eher ein schwacher Vergleich ist. In sehr vielem ähnlich, aber die Aussagen von Jesus, die dann nochmal viel stärker sind. Ich habe vor einigen Jahren ein Theologiestudium gemacht und wusste damals, dass meine Eltern da nicht so ganz einverstanden sind. Schon vorher, als sich mein Leben verändert hat und sich mein ganzes Leben eigentlich um Gott gedreht hat, war das nicht gerade so, wie sie sich mein Leben vorgestellt hatten. Aber trotzdem liebten mich meine Eltern. Trotzdem war ich immer willkommen, wenn ich am Wochenende mal heimkam. Trotzdem haben sie mich unterstützt. Unterstützt auf dem Weg, der ein ganz anderer war, als sie sich das vorgestellt haben für mich. Wenn ich am Wochenende heimkam, hatte ich immer ein Auto zur Verfügung mit vollem Tank, das ich einfach benutzen konnte. Als ich zu einem Gemeindepraktikum dann ein eigenes Auto gebraucht habe, haben sie mir einfach ihr Auto geschenkt. Sie lieben mich nicht, weil ich so sehr ihren Vorstellungen entspreche, sondern weil ich ihr Sohn bin. Gnade heißt vergeben und Gnade heißt aber auch vergeben. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Geben und vergeben. Das ist manchmal ein völlig unnatürlicher Vorgang. Wenn ich jemand, der mir gar nichts Gutes tut, der vielleicht ziemlich gemein zu mir ist, dem was Gutes tue, wenn ich es einfach vergesse, was er mir angetan hat und gut zu ihm bin, ihm vergebe. Es ist völlig unnatürlich, aber es entspricht dem Wesen Gottes. Die ungeheuerliche Mathematik der Gnade ist der Untertitel von der Predigtreihe. Und die seltsame Gleichung, die ich heute als Thema habe, heißt, 2 Cent ist größer als 1 Million. Ich komme gleich dazu, wie wir zu der Rechnung kommen. Dass es sich um lauter so komische Gleichungen, komische Rechnungen dreht, habt ihr ja schon gemerkt wahrscheinlich. Ich werde heute da weitermachen, wo der Christoph letzte Woche aufgehört hat. Wie letzte Woche werden wir eine Bibelstelle lesen, die auf den ersten Blick eigentlich gar nichts mit Gnade zu tun hat. Wie letzte Woche schauen wir uns ein bisschen ein Leben von einer Frau an, um ein bisschen besser zu verstehen, was da abläuft, was da ablief. Christoph hat letzte Woche von Maria erzählt, die Schwester von Martha und Lazarus, deren Leben und Maßstäbe völlig verändert wurden. Maria hat eine Krise erlebt und darin die unglaubliche Größe und Liebe Gottes gesehen. Die Frau, um die es heute geht, steckt aber noch mitten in der Krise drin und hat eigentlich nicht groß Hoffnung, dass die Krise irgendwann ein Ende hat. Der Text, den wir lesen, kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah, wie das Volk Geld in den Gotteskasten legte. Und viele Reichen legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die sonst etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Jesus ist also mit seinen Jüngern im Tempel. Das war außer dem eigentlichen Gebäude noch ein ziemlich großer Platz, auf dem sich ziemlich viel religiöses Leben abspielte. Unter anderem standen da auch mehrere Opferkästen, so Teile, wo man eben Geld reinwerfen kann. Das war keine Pflicht, dass man da einen bestimmten Betrag einzuwerfen hat oder so, sondern man konnte einfach was geben. Und Jesus tut das, was man eigentlich überhaupt nicht macht. Er guckt den Leuten zu, wie viel Geld sie da reinwerfen. Die Münzen, die Witwe hier einwirft, im Original steht da statt Schärflein, was hier im Text steht, Lepton. Das ist eine ganz kleine griechische Kupfermünze. Und mit Heller sind die römischen Quadrants gemeint. Also das war die kleinste römische Münze. Daher der Titel mit den 2 Cent. Vom Wert entspricht es aber eigentlich nicht ganz dem, was bei uns heute 1 oder 2 Cent sind. Weil mit 1 oder 2 Cent kann man heutzutage, glaube ich, nichts kaufen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt zum Real oder Kaufland oder so geht und fragt, was man für 1 oder 2 Cent kriegt, haben die, glaube ich, nichts anzubieten. Ein Lepton oder Quadrant, die waren schon ein bisschen was wert. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Tageslohn von einem normalen Arbeiter 120 Euro sind und das dann runterrechnet, dann ist ein Lepton ungefähr 1 Euro. Also man kann davon ausgehen, die Witwe hat ungefähr 2 Euro in den Kasten reingeworfen. Wenn man die Spendenkästen heute in den Kirchen anguckt, würden sich die meisten Pfarrer vielleicht wünschen, dass wenigstens die Wohlhabenden 2 Euro reinlegen. 2 Euro ist nicht viel. Hier in dem Text erscheint es im Vergleich zu dem, was die anderen einwerfen, eigentlich lächerlich. Aber für uns heute, oder wenn man überlegt, wie wir heute mit Geld umgehen, ist es vielleicht auch gar nicht so wenig. Die Summen, die Reichen hier spenden, werden nicht näher genannt. Daher die Million im Titel ist vielleicht auch nur so ungefähr mal gegriffen. Weiß nicht, wie viel da dazu kam, wenn einige Reiche so reinkommen und großzügig spenden. Und es ist eigentlich auch eine schöne Sache. Also Jesus tadelt hier die Reichen nicht. Was er macht, was ihm auffällt, was das Besondere ist, das ist das Verhalten von der Witwe. Und Jesus ruft, also das sieht seine Jünger und gibt eine feierliche Erklärung ab. Wahrlich, ich sage euch, die Witwe, die hat mit den paar Münzen mehr gegeben, als die ganzen anderen vorher mit den großen Scheinen. Wieder stellt sich die Frage, wie schon letzte Woche, wo ist hier die Gnade? Was ist da gnädig dran, wenn Jesus die Werte so auf den Kopf stellt? Für die Witwe, wenn sie den Ausspruch von Jesus gehört hat, hat sie sich vielleicht dran gefreut. Für sie ist das vielleicht Gnade. Aber gerade für uns, was bedeutet das? Und jetzt wollen wir mal uns ein bisschen in die Frau, in die Witwe reinversetzen. Es wird gar nicht viel über sie gesagt. Es wird kein Name von ihr genannt. Auch sonst im ganzen Neuen Testament taucht sie wohl nicht auf. Es tauchen immer wieder mal Witwen auf, aber ohne Namen. Witwe ist vielleicht hier sowas wie ein Titel von der Frau. Weil der Titel sagt eine Menge über sie aus. Heute ist es kein Problem, Witwe zu sein. Früher war das eine wirtschaftliche Katastrophe. Die alleinstehende Frau konnte sich nicht ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Sie hat auch keinen sozialen Anspruch gehabt. Sie konnte nicht mal vor Gericht irgendwas einklagen. Es konnte sein, dass sie, als ihr Mann noch lebte, dass sie einige Äcker oder so besessen haben. Und wo jetzt der Mann tot ist, kann es sein, dass irgendjemand anders einfach die Äcker bewirtschaftet, die Frau nicht mal fragt und auch keine Pacht bezahlt. Die Frau konnte sich nicht wehren, wenn nicht irgendjemand anders für sie eingetreten ist. Sie war immer auf fremde Leute angewiesen. Eine Witwe hatte es damals gut, wenn sie einen erwachsenen Sohn hatte, der sich um sie kümmert. Ganz wenige hatten vielleicht auch das Glück, dass sie nochmal neu heirateten. Das scheint bei der Witwe nicht der Fall zu sein, weil man sie wohl schon am Äußeren erkennt. Man konnte ihr ihre Armut ansehen. Ich glaube, von uns kann das keiner wirklich nachempfinden, was das bedeutet, so eine Armut zu erleben. Trotz aller Sozialkürzungen muss niemand in Deutschland wirklich hungern. Aber doch denke ich, dass viele oder zumindest einige ein bisschen das Gefühl kennen, wenn das Geld nicht mehr reicht. Wenn die Arbeitslosigkeit ein bisschen länger dauert, als man ursprünglich dachte. Wenn man das Auto nicht aufgeben will, auch wenn das Hartz IV eigentlich dafür nicht ausreicht. Wenn man dringend neue Klamotten braucht und dann aber weinend wieder aus dem Geschäft rausgeht. Wenn man sich von Nudeln und vielleicht einer Soße ernährt, weil Schnitzel und Salat nicht ins Budget passen. Ich glaube, einige wissen, von wovon ich rede. Das ist der Moment, aus dem aus wenig Geld sehr viel wird. Das ist der Moment, wo aus sehr wenig sehr viel wird. 2 Euro. Wenn die plötzlich drüber entscheiden, zumindest im Kopf drüber entscheiden, ob mir die Bank im nächsten Monat den Hahn zudreht. Oder vielleicht kennst du das Gefühl aus von was ganz anderem. Wenn deine Termine und Verpflichtungen so überhand nehmen, und mehr Zeit brauchen, als der Tag Stunden hat. Wenn du dir ausrechnest, dass du nachts nur noch 5,5 Stunden schlafen kannst, weil sonst sich nächste Woche spätestens in deinem Büro die Stapel mit Arbeit so hochtürmen, dass du nimmer hinterherkommst. 2 Euro sind nicht wirklich viel. Im Vergleich zu dem, was die Reichen geben, ist es lächerlich. Aber für die Witwe ist es ihr ganzer Reichtum. Für die Witwe ist es nicht der Unterschied, ob sie zum Abendessen russischen oder deutschen Kaviar isst, sondern es ist der Unterschied, ob sie am Abend und an den nächsten Tagen Brot isst oder kein Brot isst. Und Jesus lobt die Witwe dafür, dass sie ihren ganzen Reichtum reinlegt. Was die Frau tut, ist aber völlig unvernünftig. Wenn es ihr jetzt darum ginge, dass sie ihre Gaben irgendwie einbringt in das Reich Gottes, dass sie ihre Gaben einsetzt, dann wird sie wohl weniger in ihren leeren Geldbeutel reinfassen. Vielleicht würde sie dann eher frühs aufstehen, auf eine Wiese gehen, Blumen pflücken und im Tempel ein bisschen die Deko wieder auf Vordermann bringen. Irgendwie ist es unvernünftig, was sie macht, aber Jesus lobt sie dafür. Ich finde irgendwie die Frau, die ist so unvernünftig wie ein jungverliebtes Pärchen, die eine Stunde telefonieren, selbst wenn sie die meiste Zeit nur schweigen. Die sich 5 oder 10 Mal sagen, wie sehr sie sich lieb haben, obwohl sie es längst wissen. Die sich ständig verspäten, weil eine Abschiedsumarmung mindestens 1/2 Stunde dauert. Unvernünftig, aber irgendwie leidenschaftlich. Es könnte sein, dass die Witwe das Geld berechnend da reingeworfen hat. Dass sie sich denkt, hey, wenn ich meinen ganzen Reichtum gebe, dann gibt mir Gott vielleicht irgendwas dafür zurück. Und hoffentlich mehr. Es gibt ein paar Verheißungen in der Bibel, die sowas versprechen. Die sagen, hey, wenn du Gott seinen Anteil gibst, dann wird er dich dafür segnen. Dabei geht es aber nie um seinen ganzen Besitz, sondern um einen Anteil. Meistens wird dann von 10% oder so gesprochen. Als Jesus mal einem jungen, reichen Mann sagt, er soll alles geben, was er hat, seinen ganzen Reichtum, verspricht er ihm dann nicht ein neues Bankkonto, das noch voller ist als das alte, sondern er verspricht ihm einen Schatz im Himmel. Aber selbst wenn die Witwe so berechnend wäre, wenn sie nur aus dem Grund was geben würde, weil sie hofft, dass Gott mehr zurückgibt, wäre sie eigentlich ein Vorbild. Wenn sie Gott so sehr vertraut, dass sie ihren ganzen Besitz aufs Spiel setzt, in der Hoffnung, dass es so gut ist, dass Gott so gut ist und was draus macht. Ich glaube aber vielmehr, dass die Witwe die 2 Euro in den Opferkasten legt, weil sie es einfach wollte. Dass sie von Gott begeistert ist und es auf die Art und Weise zum Ausdruck bringt. Dass sie erlebt hat, was Gott zum Beispiel auch verspricht im Alten Testament. Dass zum Beispiel im Psalm 149, dass Gott die Witwen und Waisen versorgen wird. Sie glaubt dran und hat es immer wieder erlebt, dass Gott sie versorgt. Dass Leute ihr einfach was zukommen lassen und sie genug hat. Und darüber war sie begeistert und hat es gezeigt, indem sie Gott einfach das, was sie hatte, gab. Ich glaube, dass sie erlebt hat, dass sie sich wirklich keine Sorgen machen muss. Ich glaube auch, dass sie spürt, dass sie einen inneren Frieden hat, der von aller Armut nicht erschüttert werden kann. Dass sie trotz vielleicht mancher liebloser Kirchenleute sich trotzdem gewiss ist, dass Gott sie liebt. Dass sie erlebt, dass trotz mancher Zweifel sie von Gottes Geschenken immer wieder beschenkt wird. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, was ist unser Reichtum? Was ist dein Reichtum? Was sind die Dinge, die du nicht hergeben willst? Was sind deine 2 Euro? Ich glaube, dass sich Gott nichts mehr wünscht, als dass wir auf seine Liebe und seine Gnade reagieren. Dass wir so bewegt sind von dem, was er getan hat für uns, was er für uns tut, dass wir vielleicht auch manchmal unvernünftig, aber vielmehr so unbekümmert wie die Witwe ist, dass wir so unbekümmert wie die Witwe sind und uns ihm hingeben, dass wir ihm das hingeben, was uns wichtig ist, dass wir ihm unser Leben hingeben, mit allem drum und dran, dass wir Gott vertrauen und ihm was aus unserem Leben machen lassen, aus unseren Träumen, aus unseren Schätzen, dass er was draus macht. Ich glaube, der Grund für unsere Hingabe sollte nicht sein, dass wir von Gott was erwarten. Ich gebe mich nicht hin, damit Gott mich liebt, damit Gott was tut, sondern weil Gott mich liebt, weil er mich beschenkt, weil er gut zu mir ist. Sowohl die Gnade als auch die Hingabe können nicht gefordert werden. Sowohl die Gnade als auch die Hingabe können nur geschenkt werden. Drum die bisschen komische Überschrift jetzt gerade. Die Theorie der Praxis. Ich kann zu euch nicht sagen, hey, du musst das geben, du musst das geben. Bei dir ist der Punkt, den du hinlegen musst. Es ist nur Theorie, was ich jetzt heute hier erzähle. Und es muss bei dir zur Praxis werden. Sowohl Gnade als auch Hingabe kann nicht gefordert, sondern nur geschenkt werden. Im 4. Jahrhundert lebten 2 Theologen, die ziemlich unterschiedlich, also ziemlich entgegengesetzt eigentlich sind. Der eine war Pelagius. Ein Stadtmensch, höflich, liebenswürdig, überzeugtes Auftreten, geschätzt von allen. Der andere war Augustin, der in seiner Jugend einen ziemlich unmoralischen Lebenswandel geführt hat, der ein komisches Verhältnis zu seiner Mutter hatte und auch bei den Leuten teilweise ziemlich unbeliebt war. Aber dann ist er Gott begegnet, hat seine Gnade erlebt und setzte sein Leben auf Gottes Gnade. Er erlebte, wie befreiend diese Gnade für ihn ist. Er erlebte, wie diese Gnade sein Leben völlig umgekrempelt hat. Pelagius hingegen, der setzte auf das menschliche Bemühen. Er hatte ein falsches Verständnis von Gnade. Seine Beziehung zu Gott von Leidenschaft geprägt war und er wusste, dass er sich auf Gottes Gnade verlassen kann, hat Pelagius probiert daran zu arbeiten, dass er Gott gefällt. Er wollte Gott gnädig stimmen durch sein Verhalten. Echte Gnade heißt aber, es gibt nichts, was ich tun kann, damit Gott mich mehr liebt. Und es gibt nichts, was ich tun kann, dass Gott mich weniger liebt. Es gibt nichts, was ich tun kann, dass Gott mich weniger liebt. Und es gibt nichts, was ich tun kann, dass Gott mich mehr liebt. Ich glaube, Christen neigen oft dazu, in der Theorie wie Augustinus zu denken und in der Praxis aber dann wie Pelagius zu handeln. Hey, aber wenn du weißt, dass Gott dir wirklich vergibt, daraus muss Freiheit entstehen. Ich glaube, du kannst sogar mit Gott drüber lachen, wenn dir wieder mal irgend so ein Mist passiert ist. Seine Gnade gilt und er holt die alten Sachen nicht irgendwann wieder raus. Seine Gnade gilt. Gottes vollendete Gnade sehe ich daran, dass er alles für mich gegeben hat. Und ich glaube, meine Antwort darauf, mein Christsein, funktioniert so, dass ich ihm auch alles gebe. So befreiend sich Gottes Gnade auf mich auswirkt, so befreiend wirkt sich meine Hingabe auch auf mich aus. Wenn ich an den Dingen nicht festhalte, die mein Leben prägen, die mir wichtig sind, wenn ich sie Gott hingebe. Wenn du ausrechnest, wie viel du für Gott übrig hast, wirst du immer zum falschen Ergebnis kommen. Wenn du versuchst auszurechnen, wie viel du für Gott übrig hast, wirst du immer zum falschen Ergebnis kommen. Ich glaube, dass es meistens allein passiert, dass wir uns hingeben, wenn wir Gott nahe sind. Die Frage, die ich mir stellen muss, hat mich Gottes Gnade wirklich gepackt? Ich glaube, wenn ich das wirklich erlebt habe, wenn das mir gegenwärtig ist, dass Gottes Gnade gilt, dann passiert es von allein, dass ich meine Zeit, meinen Besitz, meine Wünsche, meine Träume, dass ich die von Gott verändern lasse. Dass er sie nehmen kann und was Neues draus machen. Dass er sie mir nehmen kann und neue geben. Wenn du von Gottes Gnade geprägt bist, von seiner Liebe geprägt bist, dann wird es auch passieren, dass du einen alten Groll gegen andere Menschen loslässt, an dem du vielleicht festgehalten hast. Wenn Menschen dir was angetan haben, wenn Gottes Gnade in deinem Leben wirklich gegenwärtig ist, dann wirst auch du gnädig zu den Menschen sein. Wenn du jetzt gerade bemerkst, dass es bei dir teilweise nicht so ist, wenn du die Leidenschaft vermisst, die dein Herz im Rhythmus von Gottes Liebe schlagen lässt, dann lass die Liebe heute neu in dir wach werden. Das kann ich nicht machen, das könnt auch ihr nicht machen. Aber ich glaube, Gott will euch heute da neu beschenken. Ich glaube, Gott schenkt euch heute neu seine Gnade, macht euch das neu bewusst, zeigt euch das neu auf. Es ist heute ein neues Geschenk der Gnade an euch, dass er in euch die Leidenschaft neu entfachen will. Vielleicht habe ich jetzt heute vieles gesagt, das du schon wusstest. Vielleicht war manches jetzt auch neu. Aber wenn du sagst, hey, ich will genau dahin, wo die Witwe ist. Ich will an dem, was ich habe, an meinem Reichtum, was auch immer das ist, da will ich nicht dran festhalten. Ich will, dass es in meinem Leben wieder Wirklichkeit wird, dass ich automatisch Gott alles hingebe. Dann ist es heute dein Tag. Ich sage das dir jetzt nicht einfach so, sondern weil ich glaube, dass mich Gott jetzt hier hingestellt hat. Heute ist der Tag der Gnade. Heute ist dein Tag der Gnade. Gott wünscht sich, dass es heute in uns, in dir, einen neuen Aufbruch gibt. Er wünscht sich, dass du dich heute neu für seine Gnade und seine Güte öffnest. Dass seine Liebe und seine Leidenschaft neu in dir wach wird. Das kann sein. Nee, es wird sogar so sein. Das muss dich was kosten. Das wird dich was kosten. Aber wenn du das wirklich willst, dann ist es heute dein Tag. Es bedeutet, dass du vielleicht was hingibst, dass du was verlierst. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass du ein riesiges Geschenk bekommen wirst. Ein weiser Mann hat mal gesagt, derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir machen jetzt heute ein bisschen was Spezielles. Wenn ihr jetzt, macht mal alle eure Augen zu. Wirklich alle. Bis ich sage, ihr könnt sie wieder aufmachen. Wirklich alle. Auch ihr oben an der Technik. Passiert jetzt nichts Wichtiges, das ihr sehen müsst. Schließt alle eure Augen. Und wenn ihr denkt, heute ist euer Tag, heute soll in euch neu die Leidenschaft, die Gnade geweckt werden, dann zeigt es jetzt, indem ihr eure Hand hebt. Das ist jetzt was, das zwischen euch und Gott passiert. Und drum sieht auch kein anderer gerade, wie viele Leute und welche Leute gerade ihre Hand offen haben. Okay, nehmt sie wieder runter. Dann könnt ihr eure Augen auch wieder aufmachen. Das ist jetzt zwischen euch passiert. Und ich werde Gott jetzt noch dafür bitten, dass er was tut. Und ich weiß, nachher wird das, was dann in euch passiert ist, auch Auswirkungen haben. Herr, ich bitte dich jetzt. Du hast die Leute gesehen, die ihre Hand gehoben haben. Du hast die Leute gesehen, denen das jetzt ein Anliegen ist, dass du neu was tust, dass du ihr Herz neu veränderst. Ich möchte dich bitten, schick jetzt neu deinen Heiligen Geist, deine Liebe, deine Leidenschaft in die Herzen von genau den Menschen. Von denen, die das jetzt wollen, die sich danach sehen, dass ihr Leben wieder völlig dir gehört. Dass ihr Leben wieder völlig von der Leidenschaft, von deiner Leidenschaft und Hingabe geprägt ist. Ich möchte dich bitten, dass es automatisch passiert, dass es ihnen leicht fällt, dir ihren Reichtum, ihre Schätze, ihre Träume, ihre Wünsche hinzugeben. Dass du sie in die Hand nimmst und ihnen was Heiliges zurückgibst. Amen.
Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.